Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute ein absolutes Sahnestück für euch. Wir leben ja in verrückten Zeiten. Deutschland rüstet auf. Amerika hat eine strategische Bitcoin-Reserve. Ich habe den Muhammad Bitirovic, er hat vor wenigen Monaten erst hier im Podcast angekündigt, dass die Amerikaner sich auf Russland zubewegen werden. Und ich habe ihn damals noch für verrückt erklärt. Die ganze Welt hat ihn für verrückt erklärt bzw. gar nicht hingehört in einem obskuren Bitcoin-Podcast. Aber es ist genau so gekommen, wie er es gesagt hat. Und deswegen machen wir heute eine Folge, angefangen mit den strategischen Bitcoin-Reserven der Amerikaner, bis zur Frage, wie es in Europa weitergeht, wie es in Deutschland weitergeht. Wo sind die nationalen Interessen? Welche Rolle spielt der Euro? Welche Rolle spielt natürlich China und Russland? Es ist eine unglaublich intensive Folge geworden, bei der ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und es ist ein Privileg für mich, diese ganzen Dinge so derartig verbinden zu können, dass wir ein ganz neues Bild der Welt erkennen können, dass sich jetzt hier gerade zusammensetzt, live und in Farbe und spannend. Mir fehlen ein bisschen die Worte, deswegen sage ich euch, bleibt dran, und wenn ihr meint, Bitcoin ist euer Ding, geht zu Coinfinity, spart euch 21% in den ersten 6 Monaten mit dem Code, was Bitcoin bringt, und jetzt springt mit mir rein ins Pool der Diplomatie und der Geopolitik. Ich habe deinen Wiederkehrer im Studio sitzen. Servus, Muhammad.
Servus, hallo, freut mich.
Muhammad Bitirovic, du bist Buchautor, du bist Historiker, Diplomatie-Experte, hast ein Buch über Metternich geschrieben.
Yep.
Metternich war der Staatskanzler, richtig?
Richtig, ja.
Der unter anderem den Wiener Kongress organisiert hat, ein diplomatisches Meisterstück des welchen Jahrhunderts?
19. Jahrhunderts.
Siehst du, 19. Jahrhundert habe ich schon wieder mein Unwissen preisgegeben. Naja, und jetzt begeben wir uns auf eine Reise durch die aktuelle bzw. Geschichte. Diplomatie. Mhm. Wir haben vieles gesehen, und vorweg, deine Folge, die wir gemacht haben, ist extrem gut angekommen, und du hast da einige Vorhersagen gemacht, die ich damals für verrückt gehalten hätte, und sie doch eingetreten sind. Mhm. Und was auch eingetreten ist, und damit fangen wir an, ist die strategische Bitcoin-Reserve. Hast du das mitbekommen?
Ja, yep, habe ich mitbekommen. Ich muss sagen, es hat mich schon ein bisschen überrascht. Also in der Geschwindigkeit, dass sie so schnell gekommen ist. Also hat mich schon überrascht.
Was wie mit jemand, der ein bisschen einen Background hat, auch was Bitcoin betrifft, aber vor allem Diplomatie, was siehst du da, auf was achtest du da, was ist daran überraschend?
Ich muss sagen, also die Bitcoiner und die, glaube ich, der ganze Krypto-Szene hat den Trump-Wahlkampf gut finanziert.
Ja.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass Trump dann doch so schnell die Executive Order ausgibt, dass die Bitcoins, die die Vereinigten Staaten bereits haben und künftig akquirieren werden, in einer Reserve zusammenzufassen sind. Weil ich mir gedacht habe, okay, die geldpolitische Maschinerie wie die Fed hat doch erheblichen Einfluss darauf. Und es hat mir gezeigt, dass da doch ein Cut gekommen ist. Hätte ich nicht gedacht. Also so schnell hätte ich es nicht gedacht, nein.
Ist das eine Art Cut auch zwischen der Fed und dem Staat? Also ich sehe das ja auch so, aber kann man den jetzt schon sehen?
Ich finde schon, das ist schon ein Cut, wo man sagt, okay, da trennt sich vieles. Der Staat einerseits, aber auch die Bürger vom Staat teilweise, je nachdem, also Leute, die Bitcoin akquirieren und halten. Also da tut sich unheimlich viel. Also ich hätte auch nicht, also ich, in Europa wäre es unvorstellbar. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es in den Vereinigten Staaten so schnell ging. Hätte ich nicht gedacht. Aber anscheinend gibt es mächtige Fraktionen in der Administration, die sagen, es ist nicht schlecht, wenn wir ein paar davon halten.
Warum? Warum ist es nicht schlecht, glaubst du? Aus deren Perspektive?
Sicherlich, ich meine, am Ende des Tages ist irgendwo Bitcoin das härteste Asset der Welt. 21 Millionen Stück. Begrenzt, mathematisch buchstäblich unknackbar. Egal was passiert künftig, hast du auch Reserven, die du dann liquidieren kannst und sozusagen zu Ressourcen machen kannst. Davon welche nicht zu halten, ist schon töricht. Ja, es ist töricht. Ja. Und wenn man sagt, okay, man hat auch nur eine bestimmte Zahl, also eine bestimmte Menge, aber ein paar davon ist sicherlich nicht schlecht. Und ich finde auch, ich meine, sie erscheinen, soweit ich weiß, nicht auf der Fat Balance Sheet, sondern werden, soweit ich weiß, von Institutionen getragen, von anderen.
Es ist tatsächlich, auf welcher Balance Sheet das genau läuft, ist sogar noch unklar. Ich glaube, soweit sind wir noch gar nicht. Mhm. Aber wir sind nicht auf der staatlichen Ebene, ja, und nicht auf der Ebene der Notenbanken.
Okay, also das war mir auch klar, weil ich mir gedacht habe, die Fed lässt sich das sicher nicht in die Balance Sheet geben. Also das wäre verrückt.
Naja, was ich spannend fand, ist, dass dann zum Beispiel der tschechische Notenbankchef schon im Vorfeld, als er schon gerochen hat, dass da was passiert, sich sehr wohl hinsetzt und sagt, wir wollen das in die Notenbank Balance Sheet nehmen. Das fand ich überraschend.
Ich finde es auch krass, ich muss sagen. Ich finde es schon krass, das ist so ein krasser Bruch, aber das zeigt irgendwie, dass selbst die ersten Zentralbanker verstehen, was das bedeutet, also was Bitcoin bedeutet. Und das ist schon, es ist schon eine Revolution. Also in welche, was für Auswirkungen sie haben wird, kann ich nicht ganz ausmalen. Ja, ich glaube, das ist für uns alle noch unvorstellbar. Aber dass sie unfassbare Auswirkungen haben wird, da gibt es keinen Zweifel mehr daran.
Es ist halt das Einzige, was es halt ist, es ist noch immer der Trump. Also es ist quasi, du kannst immer noch sagen, ja, aber das ist, ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Vortrag gehalten bei einer großen österreichischen Bank, sehr großen österreichischen Bank, über Bitcoin. Mhm. Eine Stunde, das volle Programm. Mhm. Hat keine Sau interessiert. Und, und am Schluss habe ich gesagt, ja, aber El Salvador macht ja jetzt Bitcoin. Mhm. Und die Antwort vom Chef der Bank war, wen interessiert El Salvador?
Okay.
Ja? Und ich meine, okay, fair enough, ja?
Ja,
jetzt ist es aber die USA.
Ja.
Und jetzt ist die Antwort nicht, wenn interessiert die USA, weil das ist eine bescheuerte Antwort, sondern jetzt ist ja, aber das ist ja nur der Trump. Der verrückte Trump.
Ja. Nein, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Da bin ich mir wirklich nun nicht mehr so sicher. Er hat einen Pflock eingeschlagen, der nicht mehr zu revidieren ist. Die Szene ist dort auch so stark, dass sie nicht mehr zu revidieren ist. Das ist gekommen, um zu bleiben. Und ich glaube, das wird nur noch expandieren. In den Vereinigten Staaten auf jeden Fall. Ich glaube, dass es in Europa kommen wird, aber nur verzögert, so wie alles immer verzögert in Europa ankommt. In Asien traue ich es mir nicht sagen. Bei China kenne ich mich auch zu wenig aus diesbezüglich. Ich glaube, das ist auch so eine relative Blackbox. Aber das Ding ist gekommen, um zu bleiben. Und welche Auswirkungen es haben wird, das können wir in Wirklichkeit nur, können wir nur erahnen. Aber wegkriegen ist das nicht mehr.
Wir haben, es gab einen Artikel von einem, ich glaube, es war Yahoo News oder so, wo ein Krypto-Bitcoin-Executive zitiert wurde, der bei so einem dieser Meetings dabei war, wo Trump auch dabei war. Und da hat ihm ein anderer Experte erklärt, da hat der Trump die Frage gestellt, ja, why do we need Bitcoin? Isn't that bad for the dollar? Ja? Und die Antwort war ja, möglicherweise. Mhm. Aber selbst wenn es schlecht für den Dollar wäre, Klammer, was es eh nicht ist, Klammer zu, wenn es schlecht für den Dollar wäre, wollen wir dann nicht trotzdem dieses begrenzte Gut vor den Chinesen haben?
Mm.
Und das war der Moment, in dem Trump gesagt hat, makes sense, let's do it.
Mm.
Also es ist offenbar, dieses China-Ding ist bei ihm top of mind.
Ja, ja. Es spielt auch, glaube ich, es ist das härteste Asset der Welt. Das darf man irgendwie nicht außer Acht lassen. Ich meine, man ist so als Bitcoin ein bisschen ein Verrückter, wenn man sich jetzt draußen bewegt unter den
Normies.
Ja. Aber ich habe bis jetzt kein anderes, also ich habe kein gutes Argument gehört, dass sich das nicht durchsetzen wird.
Mhm.
Außer du sagst, okay, man hat einen Quantencomputer, der muss aber eine Rechenleistung aufbringen, die von mehreren, teilweise von einem Kontinent, damit man das irgendwie halbwegs knacken kann. Aber das muss auch mal jemand schaffen.
Genau.
Das könnte auch nicht mal ein Staat aktuell.
Also wenn du, sag mal so, diese Energie oder diesen Aufwand einzusetzen, um Bitcoin zu knacken, ist ja auch eine Bestätigung dafür, dass Bitcoin relevant ist.
Ja, ja.
es kann sein, dass da kommt, an dem das kaputt geht,
ja.
Aber das, jetzt sind wir mal bei dem Tag, wo es erst überhaupt die Relevanz bekommt, um diese Eingriffe auf sich zu ziehen. Dann muss es sich erst beweisen.
Ja, ja, absolut. Also, sehe ich auch so. Aber von dem, was es ist, ist es echt krass. Egal, was für inflationäre Zeiten kommen, schau, die Eliten kommen immer durch oder meistens durch. Weil sie haben die harten Assets, sie haben die Immobilien, sie haben die Besitztümer, sie haben die Edelsteine, sie haben das Gold, sie haben. Aber für jemanden, der 9-to-5 arbeitet und sich überlegt, okay, was kann ich mit meinem Geld machen? Wo kann ich es anlegen, wo ich im Alter was habe? Und was hart ist und was nicht weginflationiert wird. Immobilien sind absolut unleistbar, was das betrifft. Und du denkst dir, hier habe ich ein Asset, womit ich reingehen kann. Und ich weiß, egal was für eine Inflation kommt, es ist gehedged. Mhm. Immer. Und das ist etwas, ich glaube, für jemanden, der 9-to-5 arbeitet, und das sind ja am Ende des Tages die meisten Menschen, ist es das Befreiendste, seit der Industrialisierung gehabt haben. Und das ist schon erstaunlich. Und
das ist quasi, eigentlich ist, was du da beschreibst, ist es quasi auf einem Niveau mit, wir sagen immer, Bitcoin ist quasi wie das Internet oder so, aber eigentlich ist es wie die Erfindung des Kühlschranks.
Ja, völlig richtig.
Dass du wirklich, jeder kann plötzlich zu Hause sein Essen einkühlen und nicht nur die Eliten in ihren Kellern.
Völlig richtig, ja. Völlig. Das ist so die Perspektive, aus der ich es sehe. Es wird Leute absaven. Und wann gab es das? Also, egal was passiert. Und wann hat es das jemals gegeben? Zu keiner Zeit. Flüchtest du über die Grenze irgendwo oder musst flüchten, konntest du beschränkt deine Taschen füllen, das war es aber auch.
Ja.
Diesmal braucht ein Passwort im Kopf.
Mhm.
Du brauchst nicht mal einen USB-Stick mehr dafür. Also das sind so Sachen, die ich sehr erstaunlich finde und die Welt verändern werden. Das glaube ich, da bin ich mir ganz sicher.
Gut, danke für den Podcast. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Murma und Nico schwärmen über Bitcoin.
Ja, da sind wir ja derselben Meinung. Ja.
Nein, wunderbar. Also ich finde deine Perspektive total spannend, weil du diese sowohl geschichtliche als auch diese diplomatische Perspektive reinbringst und ganz ehrlich auch deine persönliche. Ja, ich glaube, deine Familie ist nach Österreich auch als Flüchtlinge gekommen.
So ist es, ja.
Ja, das muss man erst, da hat man eine ganz andere persönlichen Zugang zu dem Thema. Ich meine, wenn du dir das zum Beispiel ansiehst, wer sind viele von den bekannten Bitcoinern, vielleicht habe ich es in der letzten Folge schon erwähnt, ja, aber viele von den bekannten Bitcoinern in Amerika, vor allem den Bitcoinerinnen, Osteuropa, alles Sowjet-Hintergrund, alle Eltern, die irgendwann einmal aus Osteuropa nach Amerika geschafft haben und gesagt haben, never again.
Der Schutz vor autoritären Systemen. Was hast du denn sonst? Ein Gebäude kannst du nicht mitnehmen, transportier mal Gold irgendwo hin. Was hast du für eine bessere Alternative? Ich kenne sie wirklich nicht.
Ich auch nicht. Und das ist der Grund, warum ich mich auf Bitcoin so konzentriere und warum ich Bitcoin für so eine wichtige Story halte. Und auch der Grund, warum zum Beispiel, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, eine der Dinge, die mich beruhigt hat, war Bitcoin.
Ja.
Aber was mich beunruhigt, ist die Reaktion Europas auf diesen Schritt von Donald Trump. Weil hier höre ich nur digitaler Euro, wir müssen die Grenzen quasi für das Kapital schließen, nach außen, also quasi, du darfst nicht flüchten. Wir müssen die Stablecoins abwehren, ja, weil ich glaube, das ist eine Sache, die auch unter Bitcoinern noch nicht so verstanden wird, was da der Plan ist.
Mhm.
Wie interpretierst du das?
Je nachdem, wie du es betrachtest, also interessanterweise, wenn du dir anschaust, was die Eliten bei uns machen, also zum Beispiel als Corona eingeschlagen ist, da waren die Edelsteine und das Gold in den gewissen Geschäften ausgeräumt.
Ja.
Weil die Leute schlicht und einfach Papier nicht mehr vertrauen.
Wobei, man muss fairerweise dazu sagen, die Leute haben auch massiv Bargeld gebunkert.
Ja, stimmt schon. Ja. Aber es gibt dann doch im deutschsprachigen Raum dieses Bewusstsein, dass es bloß Papier ist.
Ja.
Staatlich gedeckt oder staatlich vertrauendes Papier.
Ja.
Und deshalb weichen ja auch bei uns alle auf gewisse Assets aus. Und es ist in Wirklichkeit in der Bevölkerung ja selbst nicht aufhaltbar. Irgendwann mal, glaube ich, ziehst du einen Schlussstrich, wo du sagst, okay, ich hoffe es zumindest, dass es gemacht wird. Ich finde, die Finanzbildung im deutschsprachigen Raum ist noch nicht so groß ausgeprägt. Aber zumindest scheint da ein gesundes, unterschwelliges Bewusstsein dafür zu geben. Ich glaube, Bitcoin ist dann was für meine Generation. Und ich glaube, sie wird sich auch bei den Eltern nochmal durchsetzen. Also das ist, ich glaube, es ist vielleicht bei den Älteren nicht, aber...
Wie alt bist du?
Ja, 29. Ja.
Du schaust älter aus, weißt du, mit deinem Anzug und so.
Ach so, gut, ja. Dann. nein. Aber ich glaube, sozusagen für die kommende Generation ist es alternativlos. Und es wird es auch bleiben.
Aber jetzt die Reaktion von Europa, also diese Stablecoin-Sache, ja, hast du das auch angesehen? Weil da gibt es ja diesen Konflikt quasi um die Weltwährung. Und die Weltwährung ist der Dollar. Und dann gibt es den Trump, der sagt, naja, nein, wir wollen den Dollar ja stützen. Und dann kommen wir drauf, naja, wenn wir die Alternativen auch kontrollieren, Gold und Bitcoin, dann stützen wir ihn. Und wenn wir, und der Euro war in meinen Augen immer die einzige echte Alternative, das haben sie aber schön kaputt gemacht. Ja, das haben sie gut, oder zumindest, oh, wir haben es kaputt gemacht, irgendwie hat es kaputt gemacht. Ja? Und jetzt kommen die haben Panik. Die sind in purer Panik, nicht einmal vor Bitcoin, sondern vor der Dollar-Stablecoin-Attacke. Weil wozu brauche ich eigentlich noch den Euro, wenn ich auch mit Dollar hantieren kann?
Ja, klar. Ja, stimmt schon. Das sind aber so strukturelle Probleme Europas. Die Vereinigten Staaten sind da erstens viel wirtschaftlicher ausgerichtet oder einen wirtschaftlichen Spirit als Europa und sind auch viel handlungsfähiger als die Europäer. Dadurch, dass wir zersplittert sind auf 27 Nationen und die Vereinigten Staaten eben nur eine, macht es das bei uns unheimlich schwieriger, wirklich handlungsfähig zu sein. Das erstreckt sich aber jetzt nicht nur auf die Frage von Stablecoins und Bitcoin und finanzpolitischen Fragen oder währungspolitischen Fragen. Das erstreckt sich, glaube ich, auf alle Bereiche.
Das sieht man ja.
Das sieht man, glaube ich. Allein was die persönliche Sicherheit betrifft des Kontinents, sieht man, okay, wenn wir das nicht mal gewährleisten können, selber, und das Bewusstsein dafür nicht da ist, wie soll es dann in währungspolitischen Fragen der Fall sein? Ich glaube, die Währungspolitik ist nochmal was nachrangig wichtiger ist als die Sicherheit.
Das ist ein interessanter Punkt, was du das sagst, weil ich würde sagen, ich bin ja eigentlich ein alter Fan des Euro, weil der Euro tatsächlich als Fiat-Währung in meinen Augen super gestartet ist und super gestaltet war, aber halt in der Ausführung ein Fiasko. Und eigentlich war ja sozusagen diese wirtschaftliche Komponente immer die Triebfeder schlechthin in Europa, angefangen bei der Kohle- und Stahlunion bis hin zur Währungsunion.
Richtig,
weil das war der Bereich, auf dem auch die Deutschen ohne quasi schlechtes Gewissen tun konnten.
Ja.
Ja, nur haben sie es halt verkackmeiert, wenn ich das jetzt mal auf Französisch sagen darf. Und jetzt stehen wir vor den Trümmern von beiden, weil die Währungspolitik funktioniert nicht und die Sicherheitspolitik sowieso nicht.
Ja.
Jetzt kommt, bevor wir jetzt zur europäischen Sicherheitspolitik kommen, du hast in unserem letzten Podcast etwas gesagt, wo ich sehr überrascht reagiert habe, was damals niemand so hat kommen sehen und jeder für völlig verrückt gehalten hat. Das kennen übrigens die Bitcoiner. Und was sich als vollkommen richtig herausgestellt hat. Du hast gesagt, warte ab, bis die Amerikaner auf die Russen zugehen und die Europäer im Regen stehen lassen.
Ja.
Und einige Monate später ist genau das passiert.
Ja.
Und ich kenne niemanden, der das so vorhergesehen hat und auch keinen, also das halt der Murmer hat in einem obskuren Bitcoin-Podcast das angekündigt, sonst habe ich das nirgends gehört.
Ja.
Also bitte, was ist da passiert?
Naja, in Wirklichkeit haben die Amerikaner also lange Zeit die Welt verbessern wollen. Es sind so verschiedene Entwicklungen, die ineinander greifen. Lange haben die Amerikaner sozusagen die Welt verbessern wollen und haben aber einen Gegner groß gemacht, in dem Fall China, der so mächtig ist wie kein Konkurrent der Vereinigten Staaten jemals zuvor. Nicht so mächtig ist wie die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg und auch nicht so mächtig wie die Mächte im Ersten Weltkrieg. Und die Amerikaner realisieren und stellen sich die Frage, während unser Konkurrent aufrüstet und einer in der Pole Position ist, was die Industrieproduktion weltweit betrifft, beschäftigen wir uns mit der Ukraine und Europa, die uns strategisch absolut nichts bringt. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben nichts davon, wie dieser Krieg in Wirklichkeit für sie ausgeht. Er vergrößert ihre Macht nicht und er minimiert ihre Macht nicht sonderlich.
Was in der Ukraine passiert.
So ist es, ja. Vielleicht was die Glaubwürdigkeit betrifft, inwieweit noch die Vereinigten Staaten Schutzpatron sind. Aber grundsätzlich von ihren harten strategischen Interessen ist dieser Konflikt für sie wahrscheinlich einer der sinnlosesten in ihrer Geschichte.
Weil Russland ist sowieso da.
Richtig. Und auch nicht wegzukriegen. Es bleibt eine Großmacht. Und der Konflikt hat sich ja für sie überhaupt nicht gelohnt, außer dass er für sie Zeitverschwendung und Ressourcenverschwendung teilweise ist.
Wobei, naja, also wenn... Klar, beschweren sich in Amerika viele, wie viel Geld geht an die Ukraine, aber am Ende des Tages ist das ja nichts anderes.
Es sind 5%, soweit ich weiß, des Defense Department Budgets.
Die wiederum gleich recycelt werden und nach Amerika zurückgehen, weil sie Waffen dort kaufen. Das will ich damit sagen.
Ohne Zweifel. Aber allein, dass sich die Administration darauf fokussieren muss, während in Asien der viel wichtigere Teil zu spielen ist, ist schon für sie sinnlos genug. Und da hat Trump, und es war nicht nur Trump, auch die Leute, die in der zweiten und dritten Reihe für ihn arbeiten, und das sind übrigens sehr kluge Köpfe. Also Trump ist kein Vollidiot. Und genauso sind seine Leute in der zweiten und dritten Reihe sind exzellente Leute. Mhm. Auf ihren Feldern wirklich Koryphäen. Und das nicht nur auch, was die Tarif- oder was die Zölle betrifft. Auch das ist sehr spannend und auch sehr interessant durchdacht seiner Leute. Aber es geht darum zu sagen, okay, wir ziehen uns auf das zurück, was uns als die Vereinigten Staaten groß gemacht hat. Und das war immer, wir mischen uns in kontinentalen Affären erst dann ein, wenn jemand versucht, Hegemon zu werden. Und Russland, selbst wenn es die Ukraine einverleiben würde, wäre kein Hegemon über Europa. Es wäre dann Hegemon, wenn es Deutschland erobern würde. Weil dann hätten sie plötzlich die Ressourcen, auch die Vereinigten Staaten auf Überseeinteressen gefährden zu können.
Ich habe in der ARD gehört, dass es übermorgen soweit ist, dass die Russen Deutschland übernehmen.
Wenn Wladimir Putin gerade daran scheitert oder sehr schwer fällt, den Osten der Ukraine zu erobern, sind wir noch ein bisschen weiter entfernt, dass sie bis nach Berlin vorrücken.
Das Bild von Putin, das ist wunderbar, dass du das bringst. Das ist so, Putin ist beides gleichzeitig in unserer Wahrnehmung. Ne? Er ist der allmächtige Strippenzieher, der jede Form von Manipulation drauf hat und die Wahlen steuert, wie er gerne möchte, auch in Amerika.
Yeah.
Und auf der anderen Seite ist er zu unfähig, quasi durch den ukrainischen Schlamm auch nur einen Meter weiter zu kommen.
Ja. Er rückt schon vor, aber unter erheblichen Verlusten.
Ja.
Außerdem hat er dafür gesorgt, und das ist auch wiederum zu betrachten, dass alle Nachbarn sich hochrüsten werden und in 10 Jahren ziemlich eine stabile, konventionelle Streitmachten auf den Beine stellen werden. Und inwieweit er da sozusagen vorrücken kann und inwieweit er da gehen will, ist auch eine Frage. Er hat auch eine Vielzahl an komplexen Faktoren zu berücksichtigen. Genauso wie der Westen oder die Vereinigten Staaten auch. Also die Sachen sind nie so simpel, wie sie scheinen.
Faktor Nummer 1, die Frage, ob es einen Wladimir Putin in 10 Jahren noch gibt.
Das einerseits. Andererseits, ich meine, wo ich mir Fragen stelle, okay, lohnt sich der Frieden für ihn? Ich meine, er hat sozusagen, er ist im Osten vorgerückt. Er hat dafür eine Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. 40% des Budgets des Russischen geht in Rüstung rein oder in Verteidigung. Er hat den Technologietransfer mit dem Westen gekartet komplett. Die Wirtschaftsbeziehungen weitestgehend gekartet komplett. Wie hoch ist der Preis für das und seine gefallenen Soldaten? Ich meine, am Ende des Tages haben westliches Gerät mehrere hunderttausend russische Soldaten verletzt oder getötet, ob sich dieser Waffenstillstand für ihn lohnt. Also das sind so auch Fragen, die er berücksichtigen muss. Aber jetzt ist er am Zug und schauen wir mal, was er daraus macht.
Aber Frieden in einem breiteren Sinne ist ja gar nicht möglich, ne? Also, oder würdest du mir da widersprechen? Das heißt, Frieden in der Ukraine, ja.
Mhm.
Aber quasi Frieden in einem Konflikt, der zwischen den Großmächten USA, Russland und China,
ja,
egal wie sich dieser Konflikt äußert,
ja,
es kann ein Handelskrieg sein, ein diplomatischer Krieg sein oder ein heißer Krieg,
ja,
so wie der Ukraine-Krieg, haben sie jetzt zugegeben, ein Stellvertreterkrieg ist.
Ja.
Also ein Frieden in der Ukraine wäre ja kein Frieden zwischen Russland und dem Westen, oder?
Ich bin mir da, das ist so eine Frage, auf die traue ich mir keine Antwort geben. Die Frage ist sozusagen, inwieweit sich die Seiten zufriedenstellen werden damit, was sie an einem Kompromiss schaffen. Ein Kompromiss beruht immer darauf, oder eine Ordnung beruht immer darauf, dass sie Legitimität hat, dass sie von der einen und der anderen Seite akzeptiert wird. Und in Anbetracht dessen, was Wladimir Putin, jetzt haben wir die Faktoren aufgezählt, die er berücksichtigen muss, ist das für ihn genug? Sozusagen kann er das auch vor Russland oder seinem russischen Volk und seinen Eliten bitte rechtfertigen, den Preis zu zahlen für eine Neutralität der Ukraine, die wird ihm wahrscheinlich zu wenig sein. Also würde ich jetzt zum Beispiel denken, ja. Also außer der Westen nimmt wieder die Wirtschaftsbeziehungen auf, die Technologiebeziehungen wieder auf, etc., etc. Aber da sträuben sich aktuell die Europäer dagegen. Und ich denke mir,
aber es muss doch auch in Europa genug Leute geben, die dann langfristig das sehr wohl wollen, aus wirtschaftlichen Gründen.
In Osteuropa bin ich mir total unsicher.
Ja,
ich würde ich verneinen.
Ja.
In Deutschland sicherlich einzelne Stimmen, aber gegenwärtig ist der Kontinent einfach viel zu hysterisch. Wir denken halt nicht in historischen Zeiträumen, sondern von 9 to 5, also wirklich von 5 Jahren auf 5 Jahre, wenn überhaupt. Und die Großmacht Russland wird nicht verschwinden aus Europa. Es wird unser Nachbar bleiben. Und mit diesem Nachbarn können wir jetzt uns entscheiden, ziehen wir einen neuen eisernen Vorhang auf, was ich übrigens nie empfehlen würde, oder wir nehmen wieder diplomatische Beziehungen auf.
Es ist spannend, dass ich diesen Ausdruck noch nicht gehört habe.
Den eisernen Vorhang, ja,
ich finde, mir wäre der in der ganzen Debatte noch nicht aufgefallen.
Ja, aber das ist, also wenn wir nicht unsere Beziehungen zu Russland normalisieren, wird das passieren.
Aber wer zieht den, also, du hast es eh schon ausgedrückt, dann ziehen wir ihn ja auf. Das ist ja dann diesmal in die andere Richtung.
Ich glaube, es gewissermaßen beruht das irgendwo auf Gegenseitigkeit.
Ja, ja.
Aber weißt du, die Europäer haben Staatskunst oder eine Großmachtordnung ja buchstäblich erfunden.
Ja.
Jahrhunderte zuvor aber doch. Und das haben wir komplett verlernt. Wir haben verlernt, in gewissen historischen Zeiträumen zu denken. Und das macht uns auch, das macht uns schon kaputt.
Aber ist es dann...
Weil du musst mit Russland auskommen.
Ja.
Es gibt keine Alternative dazu, außer wir haben ständig Konflikte, die auch eskalieren können. Nur weil wir glauben sozusagen, dass diese Sachen noch konventionell ablaufen, aber das heißt nicht, dass an irgendeinem Punkt, wo Reibereien entstehen, wo wir keine Ordnung geschaffen haben, in der wir Sachen diplomatisch austarieren können, dass die nicht eskalieren können.
Aber wie kann das sein, dass wir jetzt kurz vor einer Welt stehen, und du hast es damals gesagt, warte nur, bis die Amerikaner auf die Russen zugehen.
Ja.
Und ich habe gesagt, vergiss es, soweit ich mich erinnern kann.
Mhm.
Und jetzt ist es passiert.
Ja.
Und jetzt redet der Trump sogar davon, Sanktionen zu fallen zu lassen.
Ja.
Und die Amerikaner reden davon, Nord Stream zu kaufen, zu reparieren und den Deutschen ihre eigene Pipeline zu vermieten.
Ja, 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 ja. Ja.
Das ist ja, also das Endergebnis dessen wäre dann, du hättest ein Russland, das... Ja. Beziehungen hat, handels- und diplomatische Beziehungen mit Amerika und China, aber ein Europa, das zu seinem großen Nachbarn diese Beziehungen nicht hat, sondern quasi in gegenseitiger militärischer Ablehnung gegenübersteht.
Ja, richtig, ja.
Das ist ja bizarr.
Stimmt schon, aber wir sind auch, wie sagt Trump, I have a big beautiful ocean. In between Europe and
United States. Hat das nicht Zelensky gesagt?
Nein,
er hat das selber gesagt.
Er hat das wahrscheinlich auch dasselbe gesagt.
Ah.
Aber Trump hat es dann betont. Und er hat recht. Wir, da wir am Festland sind und in der direkten Nachbarschaft zu Russland, haben wir natürlich Angst.
Yeah.
Und die Vereinigten Staaten nicht.
Yeah.
Und damit lassen sich die Dinge ganz anders sehen als wir. Hinzu kommt natürlich, dass wir keinerlei strategische Kultur haben wie die Vereinigten Staaten oder die Chinesen oder die Russen.
Aber liegt das daran, dass wir angefangen haben zu vergessen, dass wir als Deutschland, Frankreich und Großbritannien denken? Oder liegt es daran, dass wir es noch nicht genug zentralisiert haben?
Es liegt daran, dass wir in Wirklichkeit, seit 1945 und der Amerikaner sozusagen für unsere Sicherheit sorgt, komplett geistig korrupt geworden sind. Und nicht nur geistig, sondern materiell komplett korrupt geworden sind. In jeglichen Belangen. Wir schaffen sozusagen, du hast ja zumindest in den alten Monarchien in Europa immer gehabt, hast du für verschiedene Leute in der Aristokratie hast du Spielwiesen gehabt, wo sie sich austoben können, egal wie unkonventionell sie waren. Und das hast du in Deutschland und in Europa dann nicht mehr gehabt. In Frankreich vielleicht schon noch, aber im deutschsprachigen Raum dann nicht mehr. Wo du sagst, okay, naja, was ist, du musst keine Leistung mehr abrufen, du musst nicht besonders auffallen, du musst nicht besonders geistig scharfsinnig sein, weil es um nichts geht, um zum Beispiel eine Karriere im diplomatischen Dienst zu machen oder im Außenpolitikbereich, weil es völlig wurscht ist. Am Ende des Tages ist der amerikanische Vater ja da. So, das heißt, deine Taten haben keine Konsequenzen.
Wir kennen das. Du brauchst kurzfristig Fiat, aber willst deine Bitcoin nicht verkaufen. Genau dafür gibt es jetzt Firefish. Deine Bitcoin sind als Sicherheit hinterlegt, während du einen Euro-Kredit bekommst. Und zwar ohne Bank oder komplizierte Bonitätsprüfung. Ideal, wenn du Geld brauchst, aber nicht auf zukünftiges Fiat-Potenzial verzichten willst. Es entsteht kein Steuerevent und bei Firefish sind die Kredite endfällig, das heißt, du hast keine monatlichen Zahlungen. Aber natürlich gibt es Risiken, vor allem wenn der Preis fällt. Du musst immer auf die Besicherung deines Kredits achten. Das Ganze ist non-custodial und läuft nur auf der Bitcoin-Blockchain. Über eine Multisig-Treuhand bist du mit deinem Kreditgeber verbunden. Und hier ist der Deal. 30% Rabatt auf die Gebühren deines ersten Kredits bekommst du mit dem Code WASBITCOINBRINGT. Klingt gut, dann schau doch vorbei auf firefish.io. Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WASBITCOINBRINGT sparst du dir 5%. Gleich reinschauen bei 21energy.com. Ist das sozusagen der Grund dafür, dass Annalena Baerbock deutsche Außenministerin werden konnte?
Ja. Also das ist schon für mich, wo ich mir denke, ich habe mir schon die Frage gestellt, wie sowas überhaupt möglich war. Und es ist wirklich, es ist wirklich so ein bisschen die Eliten in unseren Feldern haben schon eine sehr inzestiöse Form, die keinerlei Unkonventionalität und Originalität oder Selbstdenkerei zulässt. Überhaupt nicht, nein.
Mein Eindruck.
Du bist rausgeschnitten. Also auch, das darf man nicht vergessen. Und das sind, vielleicht, weil ich das erwähnen will, weil ich das so interessant finde. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel, jetzt der Chefstratege im Pentagon, sicher die wichtigste Position, Staatssekretär für Strategie im Pentagon, Elbridge Colby heißt er, der war während des Irakkriegs, gegen den Irakkrieg, und die Eliten zu der Zeit waren alle auf dem Trip, okay, wir müssen die Welt mit Demokratie überziehen. Und sie haben ihn rausgekattet. Überall. Mhm. Aber es gab für ihn irgendwo noch in den Winkeln der Vereinigten Staaten eine Spielwiese, in der er sich austoben konnte. Er hatte Schwierigkeiten, an Jobs zu kommen in dem Bereich, weil er gegen den Mainstream war. Und sich auf die klassische Gleichgewichtspolitik der Amerikaner bezog und das damals überhaupt nicht Mainstream war. In Europa hast du das nicht. Wenn du bei uns rausgekattet wirst, bist du raus. Deine Existenz ist dadurch in Gefahr.
Erinnerst du dich an den Militär, den der Trump dann zum, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, Kampfflieger oder so, der ihm das erzählt hat und dann gesagt, wenn ich Präsident werde, kriegst du den und den Job und dann hat er ihn dann wirklich gegeben.
Ja.
Also, bei Trump habe ich den Eindruck, und das passt auch bis zu den europäischen Eliten, meine Working Theory ist die, der Grund, warum Trump und Musk so gegen die herrschenden Eliten in Europa kämpfen, ist schlicht und einfach der, dass sie quasi Amerika als Schutzmacht, Amerika als Boss, ja, die europäischen Eliten, die jetzt an der Macht sind, sind quasi die Untergebenen von den amerikanischen Eliten, gegen die wiederum Trump kämpft.
Ja.
Das heißt, die hören nicht auf Trump,
deswegen
fangen sie dann auch an zu heulen bei der Münchner Sicherheitskonferenz, sondern die hören noch auf die Alten, aber die Alten haben jetzt nichts mehr zu sagen, richtig. Der neue Boss ist im Haus und die versuchen offenbar gerade, so wie sie es in Amerika auch tun, quasi klassisches, was ist das, Machiavelli, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Ja.
Die nehmen einfach alle her, die sagen, wir sind die Anti-Eliten und die werden jetzt unterstützt. So kommt es dann dazu, dass ein Trump bei der AfD auftritt. Eine Musk, Entschuldigung. Dass ich die immer verwechsle, ist jetzt auch schon ein Meme, aber es ist halt so. Ja?
Ja. Nein, stimmt schon. Man darf nicht vergessen, dass, ich glaube, Trump ist einer der disruptivsten Präsidenten seit wahrscheinlich Lyndon B. Johnson, seit 50 Jahren. Und allein schon, was er, also nicht nur, dass er in den Eliten komplett durchmischt, das ist ja das eine. Auch wie, also mit seiner Zollpolitik, wie er versucht, die Vereinigten Staaten zu reindustrialisieren, ist doch ein Experiment, das seinesgleichen sucht.
Du hast es vorher erwähnt, dass die das schlau machen mit den Zöllen. Kannst du das erklären?
Das Interessante ist, ich habe mich gefragt natürlich, warum jemand, also die Vereinigten, also das Wirtschaftsmodell der Vereinigten Staaten war ja seit Reagan oder darauf folgend sozusagen, wir sind technologisch am fortschrittlichsten und dafür aber, also im Dienstleistungssektor meistens ist das ja der Fall, Das heißt Banken, Versicherungen, Technik. Aber in der Masse produzieren, also die industriellen Kapazitäten, wir lassen anderswo produzieren.
Ja gut, aber das liegt nicht nur, das ist auch erzwungen quasi durch die Rolle des Dollars als Weltleitwährung.
Ja, aber es hat halt gefühlt, also wer lebt ja gut davon? Wenn man sich fragt, wer nach diesem Modell gut lebt, dann sind es bürgerliche Schichten.
Ja, genau.
Eine breite Mittelschicht sozusagen, Leute, die sozusagen 2.000, 3.000 Dollar im Monat verdienen, leben nicht sehr gut davon,
ja, von diesem Modell. Flyover Country,
völlig richtig.
Rednecks, was auch immer.
Völlig richtig, die leben nicht gut davon. Und das zeigt sich aber auch an den Zahlen. Ich meine, die Industriejobs haben sich ja in Wirklichkeit, wenn man sich anschaut, seit 1980 halbiert.
Ja.
Und Trump ist ja von diesen Menschen ja gewählt worden. Und was er macht mit den Zöllen ist in Wirklichkeit, er versucht beide Systeme oder beide Wirtschaftsmodelle miteinander zu vereinen. Im Dienstleistungen- und Tech-Sektor stark zu bleiben, aber zu reindustrialisieren, wo er sagt, okay, wir können aber auch wieder auf Masse bauen und sozusagen gute Jobs für die breite Mittelschicht haben. Und deshalb klatscht er den Europäern die Zölle hoch, weil wir natürlich sehr, sehr stark sind im Industriesektor, besonders im Maschinengewerbe, in den Chemieerzeugnissen. Und es ist ein Experiment, aber ein wirklich mutiges, das muss man ihm lassen.
Ich meine, da passt dann tatsächlich die Bitcoin-Strategie insofern herein, weil das natürlich ein potenzielles Problem darstellt, eben für den Dollar als Weltleitwährung, einfach deswegen, weil du quasi, wenn du als Land, das ist das Triffin-Dilemma, wenn du das als Land die Weltleitwährung produzierst, dann musst du sie exportieren. Mhm. Und wie exportiere ich sie? Indem ich ein strukturelles Handelsbilanzdefizit fahre. Das heißt, ich muss Waren importieren oder Energie importieren und exportiere Papier dafür. Mhm. Das ist ein super Deal. Mhm. Hat halt Nachteile. Der Nachteil ist, dass du deine eigene Energieversorgung eigentlich vernachlässigst und erst rausholst, wenn sie wirklich notwendig ist. Das kann auch ein Vorteil sein. Aber B, du verlierst deine industrielle Basis.
Ja.
Ja? Und du behältst nur das, was nicht reproduzierbar ist. Und das ist dann das intellektuelle Capital und die Tech-Geschichte, die eigentlich genial ist. In Wahrheit, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, hat Silicon Valley quasi die Timeline der Dollar-Dominanz eigentlich um 20 Jahre gestreckt.
Völlig richtig,
ja. Weil sonst wäre die schon Ende des, das war ja auch die Idee der Europäer mit dem Euro, dass das quasi schon übernommen wird mit Anfang der 2000er. Ja? Und jetzt, wenn du sagst, Trump versucht über Zölle quasi das zu einem Hybridmodell zu fahren, dann ist Bitcoin wahrscheinlich nur quasi eine Absicherung, dass ihm keiner auf die Idee kommt, ihm da zuvorzukommen und da auf der Flanke ein Problem zu machen, weil er hat auch, glaube ich, keine Lust, wirklich zu verzichten auf die Stellung des Dollars. Da sind wir dann wieder bei den Stablecoins.
Nee, völlig richtig. Ich finde, sie versuchen halt gewisse Sachen miteinander, wie du sagst, in eine Hybridform zu bringen. Und ich finde aber, dass es ein unheimlich spannendes Experiment ist. Ich meine, er klatscht, glaube ich, 25% Zölle auf europäische Produkte. Und das ist schon eine Stange Geld. Also wir werden deutlich weniger exportieren, weil wir, Europa so schwach ist, aktuell strauchelt, aber wir haben nun mal eine starke Schwerindustrie.
Ja.
Bei uns arbeiten 30 Millionen in der Schwerindustrie in der EU. In den Vereinigten Staaten sind es 15 Millionen. Das war vor 40 Jahren nochmal auch ganz anders bei denen.
Aber wir haben ja schon einen Plan.
Ja.
Wir machen Panzer.
Das stimmt.
Wir stellen um von Waschmaschinen auf Panzer.
Ja, ich meine, wie lange das funktioniert, ich meine, am Ende des Tages in Wirklichkeit, ich meine, es ist schon notwendig, das, was die Deutschen machen, diese Billionenschuldenaufnahme für Infrastruktur und Rüstung. Ich finde es notwendig, aber ohne Strukturreform sehr schwierig.
Was heißt Strukturreform?
Also von der Entbürokratisierung bis zu den Umänderungen der Behörden, bis also wirklich alles in Frage zu stellen, was aktuell da ist, ist das System, ist schon schwierig, das zustande zu bringen. Ich glaube nur, dass es halbwegs funktionieren wird. Sozusagen, sie werden schon was voranbekommen mit diesen 1 Billion Euro, weil es einfach auch sehr, sehr viel Geld ist. Aber ob sie Deutschland wieder auf der Spitze des Fortschritts katapultieren, habe ich meine Zweifel.
Ich meine, Rüstungsindustrie hat natürlich eine enorme Relevanz für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in einem Land. Also die Rüstungsindustrie hat natürlich auch ihre Rolle gespielt bei der Entwicklung von Silicon Valley, bei der Entwicklung des Internets, bei all diesen Dingen. Also das kann man nicht auseinander dividieren.
Ja.
Israel hat einen starken Tech-Sektor. Warum? Weil Israel einen starken Militärsektor und eine reale Bedrohung hat.
Richtig, ja.
Amerika einen starken Tech-Sektor, starke Militärsektor, reale
völlig
Bedrohung.
Richtig, richtig.
Das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten. Ich habe nur den Eindruck, dass es halt jetzt alles so haruck und jetzt erst recht und am besten noch, bevor überhaupt die Regierung steht, wird Sondervermögen gemacht und ja. Also ist alles so, keine Ahnung, es wirkt so ein bisschen wie die Idee von Angela Merkel, die Atomkraftwerke abzuschalten, mhm. weil am anderen Ende der Welt ein Tsunami.
Ja, aber es spielt natürlich Angst mit, aber man darf nicht bei uns vergessen, wir haben keine guten Eliten. Ich sage das immer wieder, wir haben die Leute nicht, die eine strategische Entwicklung vollziehen können. Wir bauen uns das gerade erst wieder auf. Wir sind erst wieder am Anfang. Wir beginnen relativ bei Null. Und das wird Jahrzehnte brauchen. Mhm. Wir werden mindestens 10, 15 Jahre brauchen, um halbwegs wieder realistisch zu denken oder strategisch zu denken im deutschsprachigen Raum. Sicherlich 10, 15 Jahre.
Im deutschsprachigen Raum. Glaubst du, es ist in Frankreich, in London anders? Sind die da weiter?
In Frankreich hat man das nie vernachlässigt. Weil das französische Selbstverständnis ein anderes ist. Mhm. Aber im deutschsprachigen Raum haben wir das komplett vernachlässigt und in Großbritannien ohnehin.
Aber wenn wir jetzt... Also es ist,
ich gebe dir ein Beispiel, was ich so faszinierend fand. Ein Drohnen-Startup aus München sogar, stellt diese Drohnen, also diese Militärdrohnen her, die auf AI-Basis sozusagen ihr Ziel erkennen und es kann auch nicht gejammt werden, also eine technische Innovation, mhm. und trifft sozusagen sein Target. Das Spannende an dieser Sache ist, und das fasst für mich auch relativ schön zusammen, alle Ingenieure, die im Startup tätig sind, sind German, Deutsche. Diejenigen, die das Unternehmen gegründet und führen, sind aus dem anglosächsischen Raum. Mhm. Weil sie das strategische und das ganzheitliche Wissen dazu haben, was sie brauchen, um damit ein Produkt auf den Markt zu bringen, das erfolgreich haben könnte. Die technische Spezialisation kommt aus dem deutschsprachigen Raum, aber nicht das Große und Ganze. Und das ist jetzt im Kleinen ein Bereich, aber das erstreckt sich sozusagen auf Staatsebene und welche Interessen Deutschland hat und welche es verfolgen sollte, erstreckt sich bis ganz nach oben.
Ich meine, ich habe das schon lange vor dieser Geschichte gesagt, man kann versuchen, optimistisch zu sehen und sagen, okay, es ist jetzt wieder ein Druck da, sich zu beweisen, sich zu positionieren.
Ja.
Und ich habe immer schon gesagt, wenn du den Deutschen sagst, ab morgen dürft ihr wieder arbeiten, dürft ihr wieder Autos bauen, von mir aus Panzer bauen, und die Umweltverträglichkeitsprüfung wird gestrichen, und die Bürokratie wird runtergefahren, und die Steuern gehen runter, dann ist Deutschland, jetzt plakativ gesagt, nach 2 Jahren drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt.
Ja, aber die Eliten, sie haben nicht die Eliten dazu. Das ist das Problem.
Aber wenn ein Podcaster draufkommt, wie können dann die Eliten nicht draufkommen?
Weil die in einer anderen Welt leben. Die leben in der Welt, alle, die in Deutschland was zu sagen haben aktuell, sind aufgewachsen mit den 1945, sozusagen die Nachkriegszeit. Wir sind schuldig am größten Desaster der Menschheitsgeschichte. Und die Amerikaner mit den ganzen Hollywood-Sachen, sie sind diejenigen, die uns Demokratie gebracht haben mit allem drum und dran. Es gab schlicht und einfach keine strategischen Ausbildungen überhaupt in diese Richtung auch. Das erstreckt sich auch auf den ganzen Unis. Der Zeitgeist, in dem wir aufgewachsen sind, war, die Geschichte ist vorüber. Wir leben in Frieden und Freiheit und alle Welt will das so. Bis der alte deutsche Geist wieder hervorkommt, wird es noch 10, 15 Jahre brauchen. Mit der AfD ist so der erste Anzeichen für mich, wo ich mir denke, okay, Deutschland wird nationaler werden. Mhm. Ich bin mir auch ganz sicher drüber. Der Merkel-Zeitgeist ist vorbei, aber er wird noch Zeit brauchen. Er wird noch sicher 10, 15 Jahre brauchen, bis die Deutschen dann wieder halbwegs eine vernünftige Elite und Infrastruktur haben, der sie sich wieder vernünftig bedienen können.
Aber es ist doch ganz offensichtlich, dass die Bevölkerung schon so weit ist.
Ja.
Also wie gibt es das, dass es noch 15 Jahre braucht, bis das die Eliten checken?
Ja, aber die Bevölkerung ist näher an der Realität als Eliten. Aber das ist immer so.
Aha. Wirklich?
Ja, das ist immer so. Das ist immer so.
Weil die Eliten quasi literally abgehoben sind.
Ja, du lebst in einer anderen Sphäre.
Ja.
Du lebst in anderen Sphären.
Robert Habeck hat, glaube ich, zumindest 3 Minuten lang wirklich geglaubt, dass er Kanzler wird.
Ja, ich weiß. Also, das fand ich auch. In welcher Welt? Aber man glaubt sehr eigenartige Dinge, wenn man, weißt du, wenn man, das Ding ist, wenn du aus einem bürgerlichen Haushalt kommst, nie nie wirklich um Brot kämpfen musstest, sozusagen im Leben, dir da schon relativ eine Bahn gelegt wurde, dann lebst du in anderen Sphären. Und besonders dann, wo du sagst, okay, du machst eine klassische parteipolitische Karriere oder dergleichen, aber auch, ich würde auch sagen, in den deutschen Konzernen genauso, wo es vor Sicherheit nur so strömt. Du musstest nie wirklich hustlen. Mhm. Und damit bist du auch ein anderer Mensch. Du lebst nicht von Paycheck zu Paycheck.
Du sagst, Deutschland wird nationaler.
Ja.
Das gilt wahrscheinlich für alle anderen Länder in Europa auch. Ich meine, ja, wir haben in Italien haben wir schon die Frau Meloni. Ja. Und die Frau Meloni ist bereits sozusagen auf der guten Seite von mager Trump. Ja. Ja. Wie passt das zusammen mit einer gemeinsamen Europäisierung, Verteidigung und einer stärkeren europäischen Integration?
Gar nicht.
Ja.
Gar nicht. Also das ist so etwas, was mit unserer heutigen Entwicklung passiert. Dadurch, dass die Vereinigten Staaten die Sicherheit gewährleistet haben in Europa und sich jetzt damit auch zurückziehen, brechen in Europa, also haben die Vereinigten Staaten mit ihrem Schutzschirm zugedeckt gehabt. Diese nationalen Differenzen werden wieder kommen. Weil es einfach zwangsweise so ist. Das beginnt damit, dass Polen sagt, ich will Atomwaffen. Und Deutschland natürlich kein Interesse daran haben kann, dass ihr kleinerer Nachbar Atomwaffen hat, bevor sie es selbst haben.
Da würde ich kurz ganz einhaken, weil das ist auch faszinierend. Ja? Also ich meine, ich bin vor 2 Wochen lang schlafen gegangen in einer Welt, in der es heißt, nie wieder. Ja?
Ja.
Krieg, böse, Aufrüstung,
ja,
böse.
Ja.
Und plötzlich gibt es dieses großartige Posting auf Twitter, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo einer geschrieben hat, als Deutscher, ja, ich übersetze es jetzt auf Englisch, weil er jetzt für die internationale Audience geschrieben hat, gesagt, ich bin Deutscher, nur damit ich das richtig verstehe. Die ganze westliche Welt will, dass wir uns an die Zähne bewaffnen und im Zweifelsfall durch Polen marschieren, um gegen Russland zu kämpfen.
Ja, so in etwa, ja. Ja, stimmt schon.
Und dann war das der Moment, in dem Macron großzügig gesagt hat,
yeah,
wir nehmen alle unter unseren, ich mache jetzt keine französischen Akzente, weil das ist peinlich, wir nehmen alle unter unseren atomaren Schutzschirm. Ja. Und auf den ersten Blick klingt das ja toll,
ja,
aber in Wahrheit bedeutet das natürlich, dass jeder, der sich unter diesen Schutzschirm begibt, sich in Abhängigkeit von Paris begibt.
Natürlich.
Und keine 2 Minuten später steht völlig ohne Ironie in deutschen Zeitungen, Deutschland braucht jetzt eine Atombombe.
Ja.
Das ist innerhalb von 2 Wochen gegangen.
Völlig richtig. Völlig richtig. Und die Macron-Speech, die ist wirklich interessant. Das war ausschließlich eine Mitteilung an Deutschland. Das war eine Message an Deutschland. Mhm. Macron hat da letztlich gesagt, wir sind das stärkste Militär in Europa. Wir haben unser Militär modernisiert und Geld ausgegeben. Da hat es den Ukraine-Krieg noch nicht gegeben.
Ja klar, wir müssen in Afrika rumfuschen.
Das stimmt.
Ja.
Und nicht nur, aber auch den Europäern zeigen, okay, wer hier die Kapazitäten hat. Und zeigt ihnen auch, er sagt, wir sind bereit, dem neuen deutschen Kanzler die Hand entgegenzustrecken, sich unter dem Atomschutzschirm zu bewegen. Wohlwissend, und sagt er auch ganz offen, dass die Entscheidung darüber, die Atombombe abzuwerfen, immer in der Hand des französischen Präsidenten sein wird. Und da natürlich jede Nation, die sich unter dem Schutzschirm begibt unter solchen Umständen, das ist schon eine gewisse Selbstaufgabe. Weil am Ende des Tages entscheidet der französische, also wenn sich Deutschland unter dem Schutzschirm begeben würde, was ich glaube, dass das nicht passieren wird, würde es ja heißen, meine Existenz hängt in dem Fall vom französischen Präsidenten ab. Und die Frage ist, ob der französische Präsident Paris für Berlin riskieren wird, relativ einfach zu beantworten ist. Und damit ist die Glaubwürdigkeit dahin. Also die Deutschen werden früher oder später wieder über eine nukleare Aufrüstung diskutieren, ja. Also wundern tut es mich nicht. Bevor es die Polen bekommen, werden es die Deutschen haben.
Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Okay, klare Aussage. Aber ist es jetzt, weil du es vorher gesagt hast, ist die, die Idee quasi, dass der Abzug des amerikanischen Schutzschirms diese nationalen Differenzen wieder auslöst, aber ist das jetzt schon so weit? Ist das beschlossene Sache?
Weil es hat schon angefangen. Es hat ja schon längst, allein, dass der polnische Premier rausgeht und sagt, ich will Atomwaffen. Entweder ich besorge sie mir selber, ich produziere sie selber oder jemand gibt sie mir. Und der französische Präsident, am 4. März hat Merz die Rede gehalten über die 1 Billion Aufrüstung.
Ja.
Und am 6. März geht Macron raus und gibt den Deutschen diese Message. Weil er sagt, okay, weißt du was, ein hochgerüstetes Deutschland, ich will euch zeigen, wer noch hier der Größere ist in Europa. Oder im Zweifelsfall der Mächtigere ist in Europa. Das war schon eine Message. Weil immer, wenn die Deutschen begonnen haben aufzurüsten, haben es die Franzosen auch gemacht.
Ich muss jetzt kurz eine Frage stellen, und das meine ich wirklich nicht böse meinen deutschen Freunden gegenüber. Aber wann ist es jemals gut gegangen, dass die Deutschen aufgerüstet haben?
Was bleibt uns für eine Alternative? Ich finde es nicht schlecht. Das Problem bei Deutschland ist, wieso Deutschland immer so eskaliert ist vom ersten, zwei, es geht schon viel früher, von 1850 bis 1945.
Also um es ganz banal zu sagen, so pophistorisch, ab dem Zeitpunkt, als dem Deutschland war, ist es eigentlich permanent nur eskaliert.
Ja, und das hat einen einfachen Grund, und das ist gar nicht mal so, also das muss man verstehen, ich glaube, wenn man die deutsche Seele verstehen will, muss man das verstehen, ist, Deutschland hat dadurch, dass es im Zentrum des Kontinents liegt, immer ein großes Unsicherheitsgefühl gehabt, von wo die Bedrohung kommt.
Fair enough.
Im Osten Russland, das Zarische Reich, im Westen Frankreich. Und es konnte sich nie wirklich auf jemanden verlassen.
Noch nicht mal auf Österreich.
Nein, noch nicht mal auf Österreich in Wirklichkeit. Und dieses Unsicherheitsgefühl hat die Deutschen immer dazu gebracht, auf Zack zu sein, auch militärisch oder militarisiert zu sein. Und es gab in der deutschen Geschichte sozusagen zwei Männer, die dieses Balancieren sehr gut konnten. Dieses große Unsicherheitsgefühl, sich nicht nah an sich ranzulassen, sondern gelassen zu bleiben. Und das war in dem Fall Metternich mit Österreich damals und Bismarck bis zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Aber alle anderen Staatsmänner im deutschsprachigen Raum haben diese Unsicherheit nie ausgehalten. Und deshalb ist es früher oder später immer zu einer Eskalation gekommen. Weil in der Mitte musst du relativ, wenn du in der Mitte liegst, musst du relativ kühl bleiben und dich nicht zu sehr an irgendeinen Staat binden, sondern versuchen immer Vermittler zu bleiben. Das Problem ist aber...
Aber Angela Merkel hat das gut hinbekommen.
Das muss man ihr lassen. Das muss man ihr lassen.
Das hat diese Rolle sie perfekt gespielt.
Das ist das Einzige.
Putin ist nicht in der Ukraine einmarschiert, solange die Angela in Berlin gesessen ist.
Ja, und das Faszinierende ist, das hat sie wirklich gut gemacht. Das ist wirklich das Einzige, finde ich, was strategisch von ihr sehr gut war. Dass sie die Ukraine-Politik merkelisiert hat. Im Großen und Ganzen hat sie verhandelt mit Wladimir Putin darüber. Und sie schreibt auch in ihrer Memoiren, das fand ich wirklich faszinierend. Da sitzt sie am Abendessen mit Wladimir Putin. Und Wladimir Putin sagt ihr, was die Ukraine betrifft, sozusagen es ging um die Minsker Abkommen und die Waffenstillstände und bla bla bla. Und man sieht, wie sehr Putin auf ihr Wort vertraut. Das ist wirklich erstaunlich. Und dann sagt ihr, weißt du was, Angela, du wirst aber nicht ewig Kanzlerin bleiben. Und das ist für mich so ein Indikator gewesen, wo ich mir denke, krass, sie hat es wirklich geschafft, eine Ebene mit Wladimir Putin zu finden, indem sie die Sachen noch relativ in der Flasche halten kann, bevor sie ausbricht.
Ich meine, war ja evident, wie gesagt.
Völlig richtig.
Sie war raus aus dem Kanzleramt und dann ging der Krieg los.
Völlig richtig, ja. Ich glaube, dass dann auch das Vertrauen komplett gebrochen war zwischen dem Westen und Russland. Aber ja, Merkel hat das, was das betrifft, wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Jetzt kommen wir wieder zum Deutschland im Jahr 2025. Der Merz ist noch nicht Kanzler, regiert quasi mit den alten Mehrheiten im Parlament. Okay. In Brüssel sitzt auch eine Deutsche, die von der Leyen.
Ja.
Ist das eine Deutsche? Hat die was zu tun mit Deutschlands Politik oder ist das eine reine abgehobene Bürokratin oder was genau ist dann deren Rolle?
Ach, die europäischen Institutionen. In Wirklichkeit kann sie gewisse Sachen mobilisieren und gewisse Programme mobilisieren. Das ist im Rahmen der europäischen Verträge möglich. Aber solange sich nicht, sie hat halt keine fiskalpolitische oder militärpolitische Kompetenz. Das hat die Europäische Union nie gehabt. Das haben die Staaten noch nie hergegeben.
Ja. Oder jetzt werden sie es.
Sie werden es auch jetzt nicht hergeben.
Ja, aber das ist da nicht jetzt die Hoffnung? Das ist ja jedes Mal, das ist bei den Eurobonds zum Beispiel.
Wird nicht
jedes Mal die Hoffnung, dass es jetzt soweit ist.
Nein, nein, es wird nicht passieren, weil die nationalstaatlichen Differenzen zu unterschiedlich sind. Du musst dir vorstellen, solange nicht Frankreich und Deutschland sich hinsetzen und sagen, weißt du was? Wir beide verzichten beide auf den Führungsanspruch über diesen Kontinent. Mhm. Und wir lassen einen Präsident der europäischen Staaten, der Vereinigten Staaten von Europa.
Also wir verzichten beide drauf.
Wir verzichten beide drauf.
Okay. Und geben das Ganze
an den Präsidenten, der über uns steht, der aber auch fiskalpolitische oder militärpolitische Kompetenzen hat, werden diese nationalen Differenzen nie geklärt werden. Weil natürlich die deutschen Interessen und französischen Interessen weitestgehend, also in vielen Fragen, völlig diametral unterschiedlich sind.
Aber rennen sie auch gegeneinander?
Natürlich.
Wo?
Beispiel, jetzt in den letzten 2 Jahrzehnten, soweit ich weiß, ja, 2 Jahrzehnten, gab es 6 gemeinsame Rüstungsprojekte zwischen Berlin und Frankreich. 5 davon sind sofort gekillt worden, relativ schnell, und 1 steht an der Kippe, die gemeinsamen Tanks.
Das wusste ich gar nicht. Da gibt es gemeinsame, gibt's so.
Ja, ja, die haben versucht, sozusagen, wir teilen uns die Kosten auf, weil es so eine Scheiße ist, sehr teuer zu produzieren und zu entwickeln. Top-notch sozusagen Technologie, aber sozusagen, wir teilen uns das auf. Und sie haben es nicht geschafft, sich zu einigen. Und es ist relativ simpel. Warum? Es beginnt damit, sozusagen, wie teilen wir die Anteile auf an diesen Unternehmen? Wo produzieren diese Unternehmen? Ja. Wer hat die geistigen Eigentum an diesen Unternehmen?
Aber bei Airbus hat es doch auch geklappt.
Ja, aber Airbus war eine zivilrechtliche Sache. Keine militärpolitische Sache. Mhm. Und dann geht es darum, okay, welche Eigenschaften hat denn das Gerät? Die Franzosen haben dann unterschiedliche Meinungen zu den Deutschen. Das wäre viel alles einfacher, oder es wird sich alles in Luft auflösen, diese Probleme, wenn wir sozusagen ein Imperium hätten. Weil dann wären deutsche Interessen auch französische Interessen. Aber solange es 2 unterschiedliche Nationen sind, sind deutsche Interessen nicht französische Interessen.
Aber dafür, das zu ändern, also daraus jetzt noch ein Imperium zu machen, dafür ist es jetzt zu spät. Das wird jetzt nicht mehr hinhauen.
Ja, ich glaube, also es gab ja, das erinnert mich an ein Zitat von einem chinesischen Außenminister, Zhou Enlai, und Kissinger hat ihn gefragt, was er über die Auswirkungen der französischen Revolution hält. Und Zhou Enlai hat gesagt, es ist noch zu früh, um zu beurteilen. 200 Jahre später. Wir befinden uns, ich weiß nicht, ob Europa ein Imperium wird. Es ist relativ unwahrscheinlich. Und ich glaube, wenn die Europäer das dazu zwingen würde, dann wirklich nur ein äußerst großer Druck von außen.
So wie bei Deutschland.
So wie bei Deutschland in dem Fall. Aber ein wirklich äußerst großer Druck von außen. Aber bis dahin müssen die alten Reibereien wieder kommen zwischen den Nationen.
Das heißt, bevor es quasi, da gibt's nur, wenn es das passiert, gibt es dann noch eine Zwischenphase.
Ja, ja, okay. ganz sicher, ja.
Aber das heißt, Moment, das heißt, wir sollten uns jetzt nicht nur Sorgen machen für einen potenziellen Konflikt mit Russland, sondern das kann auch dazu führen, dass wir einen Konflikt am europäischen Kontinent haben. Also in Westeuropa.
Also wenn die Sachen, ich meine, das ist ja schon krass. Also es täte mich wundern, ja. Aber dass alte Reibereien wieder aufflammen, ganz sicher. Zwangsweise so.
Aber kann zum Beispiel Frankreich überhaupt zulassen, dass Deutschland die Atomwaffe bekommt?
Was sollen sie denn machen? Wollen sie Berlin bombardieren?
Ich weiß ich nicht.
Böse
Briefe schreiben.
Ja, also ich bin gespannt, ob sie es dann machen. Also das Problem ist, ich denke, Deutschland wird erst mit, also Frankreich wird Deutschland erst auf Augenhöhe wieder behandeln, wenn Deutschland selbst sozusagen die Militärkapazitäten hat, und das heißt in dem Fall die Bombe, auf Augenhöhe wieder begegnen. Aktuell, wie du siehst an der Macron-Rede, sagt Macron, wir können diesem Kontinent sozusagen das Diktat geben. Mhm. Und Deutschland sagt, nein, wir sind größer und wir sind wirtschaftspolitisch wesentlich stärker. Warum sollten wir uns von Paris was diktieren lassen? Und ich glaube, der Moment, wo die beide sagen werden, okay, vielleicht ist es an der Zeit, morgen einen Präsident wählen zu lassen über ganz Europa, der dann auch diese fiskalpolitischen und militärpolitischen Kompetenzen hat, der Moment, wo beide Nationen sozusagen keinen Ausweg mehr sehen füreinander, als zurückzutreten und dem Kontinent, den Kontinent vorzulassen.
Ich tue mir da ganz schwer, mir das vorzustellen. Da bin ich wieder bei meinem Thema. Das
ist schwierig, also unvorstellbar fast.
Also da bin ich wieder bei meinem Thema Währungs- und Geldpolitik. Ja, ich würde sagen, der Euro ist das Projekt, wo das am weitesten gegangen ist.
Ja.
Und diese Unabhängigkeit der europäischen Institution, die über den anderen steht, hat nicht geklappt. Ja.
Ja.
Jeder Notenbanker wird dir erzählen, die Europäische Zentralbank ist ja so wahnsinnig unabhängig, aber am Ende des Tages tun sie das, was die Politiker von ihr wollen.
Völlig richtig. Ja?
Und dann die faszinierende Situation mit den Goldreserven, die ja ultimativ, also die ultimative Basis von dem Ganzen noch immer darstellen. Ja. Ja? Du hast 13.000 Tonnen Gold in der Eurozone. Ja? Ja. Die größte Goldreserve der Welt. Größer als die Amerikaner haben, weit größer als die Chinesen und die Russen haben. Okay. Und die Deutschen, die Österreicher und die Holländer haben 2015 ein großes Damdam daraus gemacht, die Hälfte der Goldreserven zurückzuholen. Nicht nur aus Amerika und London, sondern auch aus Paris. Mhm. Ja, weil es war quasi, das ist die umgekehrte Atombombe. Die Goldreserven waren unter dem Schutz der Banque de France, weil das weiter weg war von Moskau. Das war mal die ursprüngliche Begründung dafür. Mhm. Und die Hälfte zurückzuholen, nur die Hälfte, nicht alles. Ja, weil die Wahrheit reicht die Hälfte. Mhm. Die de facto sind diese Goldreserven, die in Wien und in Berlin liegen, für die europäischen Institutionen nicht greifbar. Und auch die stehen zwar in der Bilanz der Eurozone, aber wirklich Verfügung hat die EZB über die nicht. Mhm. Und auch nicht über die in London und in New York liegen, by the way, sondern nur über die 500 Tonnen, die sie selbst unter Kontrolle haben. Was ich damit sagen möchte, ist, dass quasi, wie stark der Nationalstaat Kompetenz abgibt an Brüssel, wird an dem Tag entschieden, an dem es getestet wird. Und nicht, wenn du es auf einem Papier geschrieben
hast. Völlig richtig. Und das ist, beginnt auch, wo ich die europäische Integration eigentlich, wo ich mich persönlich selber reingefuchst habe. Wir sind an einem Punkt der politischen, der europäischen Integration gekommen, wo jeder weitere Schritt sozusagen in das Souveränitätsprinzip des Nationalstaats, in der Erfindung des Nationalstaats sehr tief einschneidet und sogar gewisse Sachen auflöst. Wir haben sozusagen, wenn wir sagen, wir machen eine Kapitalmarktunion, dann werden ein paar Banken in Europa den restlichen Bankensektor in Europa schlucken. Komplett. So wie es in den Vereinigten Staaten der Fall ist, wo JP Morgan eine größere Marktkapitalisierung hat als alle Banken in Europa zusammen. Das ist zwangsweise so, aber das ist im Zweifelsfall nicht im nationalen Interesse. Und jetzt fehlt sozusagen, was fehlt ist, dieser politische Schritt zu sagen, wir übertragen eines der wichtigsten Kompetenzen auf Nationalstaatsebene einem Exekutivorgan auf höherer supranationaler Ebene, wo jeder von uns sagen kann, okay, europäischer Bürger sagen kann, okay, wir wählen hier jemanden, der potenziell morgen einen europäischen Atomknopf hat und fiskalpolitisch teilweise entscheidet. Aber ob Frankreich und Paris das ausgeben werden, habe ich meine Zweifel. Ich glaube, das wird lange so weitergehen, vielleicht sogar Jahrhunderte noch so weitergehen.
Das ist ja auch dann der Punkt. Selbst wenn du jemanden hast, mit einem europäischen Atomknopf hat, wenn der Russe dann in Warschau steht, dann ist die Frage, auf wen er hört. Auf den Deutschen oder auf den Franzosen?
Ja, aber außer es obliegt ausschließlich ihm, das zu entscheiden. Ja,
es mag ihm obliegen, aber der wird auch Druck von außen haben.
Nein, kann in dem Fall wurscht sein, weil er ist Präsident dieses supranationalen Gebildes. Das ist ein Unterschied.
Okay.
Das ist ein Unterschied, weil dann vertritt er die Interessen nicht der Einzelstaaten, sondern des Imperiums. Das ist nochmal ein Unterschied. So haben sich übrigens auch die Vereinigten Staaten herausgebildet. Die Vereinigten Staaten haben sich nicht sofort als Vereinigte Staaten herausgebildet, sondern als Sammelsurium an 50 Staaten, die gesagt haben, na, gemeinsam ist es dann doch gewisse Sachen besser auf supranationaler Ebene zu lösen. Und diesen Einigungskampf haben die Amerikaner lange, lange geführt.
Sie haben ihn lange geführt und sie hatten nicht tausende Jahre Geschichte.
Völlig richtig. Das ist das Problem. Ja. Ja, also wir haben mehr Geschichte produziert, als wir konsumieren können.
Spannendes Zitat.
Ja.
Spannendes Zitat, das gefällt mir.
Von Churchill, glaube ich. Ich glaube, das hat er über den Balkan gesagt, aber es trifft auf Europa auch zu.
Ich habe ein Twitter-Posting letztens rausgehaut, wie alle meine Twitter-Postings zu diesen Themen so halb ernst, halb lustig gemeint war. Ich habe gesagt, Deutschland will aufrüsten, ich hätte eine Idee und habe gemacht eine deutsche Markmünze und eine Bitcoin-Münze.
Ja. Ja, es wäre schon interessant, also man kann ja nicht sagen, also was die materiellen Voraussetzungen auf diesem Kontinent betrifft, haben wir alle Voraussetzungen. Es liegt nur am mangelnden Willen. Das ist das Einzige.
Ich meine, die Masse, es gibt zwei Varianten. Ich bin fest davon überzeugt, dass sozusagen der Kapitalmarkt, du sagst, du hast recht, was die Banken betrifft, und deswegen wird es nicht passieren. Oder einer der Gründe, warum es nicht passieren wird. Aber Europa hätte das Potenzial, unglaublich viel Geld anzuziehen.
Natürlich.
Und auch einen Kapitalmarkt zu schaffen.
Ja, locker.
Dann ist die Frage Eurobonds. Jetzt versuchen Sie es wieder über die Rüstung. Eurobonds, ja. Okay. Ja, kaufen Sie die 35. Kriegsanleihe. Mhm. Wird das klappen, weiß ich nicht. Der Punkt ist, das Potenzial wäre da, ja. Aber die Umsetzung ist fast, ich weiß nicht, ob die Umsetzung nicht fast einfacher wäre, wenn wir zu D-Mark zurückgehen und Deutschland das, genauso wie beim Militär. Wie willst du überhaupt vernünftig aufrüsten, wenn du dich nicht mal einigen kannst darauf, mit deinem angeblichen Partner, ja. wie ein Panzer auszusehen hat? Ja. Wenn es jetzt wirklich darum geht, aufzurüsten, dann müssen sie doch klare Entscheidungen jetzt.
Ja, es ist aber nicht möglich. Wie gesagt, weil die nationalen Interessen, solange wir kein Verständnis davon haben, dass wir ein Kontinent sind und es eine supranationale Ebene gibt, wo es ein gewähltes Exekutivorgan mit ausreichender Macht gibt, herrschen die unterschiedlichen nationalen Interessen vor.
Außer bei der Währung offenbar.
Naja, aber die Währung war auch nur sozusagen ein Anker zu sagen, die politische Integration wird fortgesetzt. Kohl hat sie ja eingeführt, zu sagen, okay, es gibt, nachdem wir diese Währung eingeführt haben, für keinen Nationalstaat in Europa ein Zurück mehr, sondern mehr europäische Integration. Und ich glaube aber, dass er sich da, was das betrifft, geirrt hat. Wir werden die gemeinsame Währung sicherlich noch etwas länger beibehalten, aber die Nationalstaaten werden wieder nationale Politik führen, bis sie vielleicht erkennen, es wäre dann doch gescheit, aus diesem Kontinent ein Imperium zu machen.
Ich frage deswegen auch, weil natürlich... Das sehe ich schon so.
Weil jeder will führen. Das darf man nicht vergessen. Frankreich will führen und Deutschland will sich nicht führen lassen. Und wenn es mal mächtig genug ist, will Deutschland auch wieder führen.
Aber wo ist jetzt nochmal ganz kurz, wo ist der Punkt, wo wir entscheiden, ob jetzt überhaupt dieser amerikanische Schutzschirm wirklich weg ist? Weil solange in Rammstein die Soldaten sitzen und ich glaube sogar noch Atomwaffen in Deutschland gelagert sind, ist er gar nicht weg.
Aber es geht um die Glaubwürdigkeit.
Okay.
Man darf nicht vergessen, das ist das Interessante, ich meine, vielleicht erzähle ich ein bisschen eine Geschichte dazu. Auf der Höhepunkt des Kalten Krieges, deutscher Kanzler, damals Konrad Adenauer, schon aus dem Amt, 1970, setzte sich mit Henry Kissinger hin. Henry Kissinger war damals noch nicht US-Außenminister, aber Berater in der Administration. Und der hat ihn zu sich am Abendessen eingeladen. Also wirklich, Höhepunkt des Kalten Krieges, 1970. Und da war Europa der wichtigste Kontinent noch auf diesem Planeten. Also wer Europa beherrscht hat, hat die Welt beherrscht. Und setzte sich hin und sagte ihm, schau mir in die Augen. Glaubst du, ich glaub dir ernsthaft, dass du New York oder Washington für Berlin riskieren würdest? Das glaube ich nicht. Das Einzige, woran ich glaube, ist, dass die Russen sich nicht sicher sein können, die Sowjets sich nicht sicher sein können, ob ihr für uns Washington und New York für Berlin riskieren würdet. Okay.
Das ist es. Ja.
Das ist es. Es geht um die Glaubwürdigkeit. Und aktuell ist Europa nicht so wichtig, als dass wir sagen können, die Amerikaner riskieren dafür eine ihrer Hauptstädte. Aber Asien ist ein anderer Fall. Dieser Schwenk, also es geht rein um die Glaubwürdigkeit, inwieweit man das im Interesse ist. Und übrigens haben sogar Kissinger, als er aus dem Amt ausgeschieden ist, und McNamara, damals Verteidigungsminister, hat gesagt im Nachhinein, wir hätten nicht einmal, selbst wenn Deutschland angegriffen worden wäre im Kalten Krieg, hätten wir sie nicht gezündet.
Wirklich?
Ja.
Hat er gesagt?
Haben beide gesagt. Aber und da siehst du echt, natürlich, weil warum sollte...
Ja, klar.
Ein Amerikaner, einer seiner Hauptstädte riskieren für ein mitten etwas auf dem Kontinent, sondern da wäre Deutschland wär ein Feuerball gewesen, wo Armeen aufeinander geprallt wären. Und selbst wenn nukleare Sprengköpfe geflogen wären, vielleicht auf deutschem Boden, aber keiner der beiden Imperien hätte sich dafür beschossen.
Aber das hat sich ja nicht, dann hat sich ja in dem Fall nicht geändert.
Es hat sich gar nichts geändert, es hat sich noch verschlimmert, weil Europa nicht mehr so wichtig ist.
Aber das heißt,
warum sollte ich für einen Kontinent was riskieren, der nicht so wichtig ist wie Asien?
Aber es kann ja gleichzeitig auch nicht im Interesse Amerikas sein, dass Europa quasi sich selbst wieder stark macht. Im Sinne von, quasi zu einem ernsthaften auch Herausforderer irgendwann wird. Oder also ist das so weit weg?
Naja, das ist aber so weit weg. Also, dass die Amerikaner 27 Staaten gegeneinander ausspielen können, das machen sie so. Das machen sie aktuell eh ganz gut.
Ich sehe eben eine Sache, die Amerikaner schon immer nicht gemocht haben und die Europäer deswegen jetzt versuchen zu verteidigen, obwohl sie eh nicht so gut läuft, und das ist eben der Euro. Also ich frage mich quasi, was ich mich frage ist, wie weit müssen es die Europäer treiben, dass die Amerikaner irgendwann einmal überhaupt den Stecker auch ziehen bei dem Euro-Projekt, ja? Was ja auch genügend Eliten in Europa gibt, die sagen, okay, dann machen wir es halt nicht mehr. Das interessiert mich schon, das ist für mich brandinteressant, ja?
Ich glaube, die Problematik wird, ich glaube, dass ein deutscher Kanzler und ein französischer Präsident so lange festhalten daran werden, solange es irgendwie noch im nationalen Interesse ist. Weil da machst du eine Box, also wenn das Ding wegfliegt, machst du eine Box der Pandora auf, bei der du nicht weißt, was passiert. Weil dann ist dann wirklich, weil dann gibt es, was bindet die Staaten dann noch?
Naja.
Du hast das Integrationsprojekt, aber das kann zerfallen. Und das ist schon, der Zerfall des Euro würde bedeuten, wir zerfallen wieder in alte Muster. Vielleicht auch sogar ins 20., ins 19., ins 18. Jahrhundert, man teilt sich wieder den Kontinent auf. Und ich glaube, ein französischer, es kann nicht im französischen, aber auch im deutschen Interesse sein, das zu vollziehen.
Deutschland bekommt, weil es nicht genug quasi Kapitalmarkt gibt, weniger Geld. Wenn die deutsche Mark wieder einführen würden.
Ja.
Du hast recht, in Wahrheit, jetzt habe ich mich gerade selbst übertriebelt. Es ist eigentlich im Interesse der Amerikaner, den Euro zu behalten, weil der Euro, so wie er jetzt ist, keine Gefahr ist für den Dollar. Die Deutschmark wäre tatsächlich eine Gefahr.
Selbst wenn es die deutsche Mark wieder gäbe, wer sorgt dann dafür, wer sorgt für den Export? Also man lässt ja auch die sicherheitspolitischen Komponenten aus. Also wie erstens sind deine Produkte viel teurer?
Ja, das kannst du managen. Das machst du wie die Schweizer. Du kaufst quasi dann den halben amerikanischen Markt auf.
Ja, aber die Schweiz ist auch eingebettet im Schengen-Raum und in dem EU-Binnenmarkt.
Dann kannst du aber eingebettet bleiben. Okay, vielleicht ist das jetzt vom Gedankenexperiment geht auch zu weit.
Es geht, glaube ich, zu weit.
Ja. Ich versuche nur nachzudenken darüber, aber ich glaube das auch nicht. Ich sage nur, das wäre ein klares Zeichen. Also, es wäre ein klares Zeichen für den Rückkehr des Nationalismus tatsächlich dann. Wenn die nationale Währung, das ist ein Symbol, ein unglaublicher symbolischer Akt.
Ja.
Und ich bin bei dir. Kein deutscher Kanzler kann eine Pressekonferenz machen, wir treten jetzt aus dem Euro aus. Das Einzige, was sie tun können, wenn sie unbedingt wollen, ist das Ding dermaßen an die Wand fahren, dass es einfach keine Alternative gibt.
Mm. Scheiße, es sind teilweise so unkalkulierbare Folgen, weil Währungspolitik ist immer zugleich Außenpolitik. Der Moment, wo du das machst, sind teilweise auch die alten Grenzen wieder hoch.
Ja, klar.
Und damit tust du dir auch mit, weil aus den heutigen Bedingungen zu sagen, okay, mit dem ganzen freien Warenverkehr und Kapitalverkehr und bla 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 und wir machen jetzt wieder alte Währungen, das wird nicht die Folge sein. Die Folge wird sein, jeder baut sich dann seinen Schutzschirm und fährt wieder Zölle hoch etc. 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 Mhm. Und ob es dann so viel gewinnbringend ist für Deutschland, die deutsche Markt wieder einzuführen, habe ich auch meine Zweifel.
Fair enough. Wirklich, wirklich guter Einwand. So. Bevor wir das jetzt zu einem Abschluss bringen, habe ich natürlich noch eine wichtige Frage. Ja? Was machen wir denn in Österreich? Und was machen wir mit unserer Neutralität?
Oh, herrlich.
Ich meine, das wird das Thema sein der nächsten Jahre.
Um Gottes Willen. Schau, de facto ist ja Österreich nicht neutral. Allein mit dem Beitritt zur Europäischen Union gibt es eine Verteidigungsklausel, die du erfüllen hast. Also de facto ist es nicht. Aber man soll der Nation die Illusion lassen, neutral zu sein. Außerdem, Österreich hat super davon profitiert, über diesen Schlingelkurs. Du darfst nicht vergessen, eine der wichtigsten Konferenzen, also die wichtigsten Verhandlungen teilweise, diplomatischen Verhandlungen, finden auf Wiener Boden statt.
Ja.
Jake Sullivan, der Joe Biden National Security Advisor, hat hier mit den Chinesen verhandelt. Da in der Innenstadt. Mhm. Und das ist aber auch nur möglich, weil Österreich nicht in einem Bündnissystem integriert ist, jetzt bis auf die Europäische Union. Mhm. Und ich finde dann, diesen Schlingelkurs zu fahren, er ist sehr im nationalen Interesse.
Ja, aber das ist doch, ich meine, das ist ja mein Punkt auch irgendwo. Also ich meine, es ist natürlich schwer, das quasi als Politiker bei Armin Wolf in der Zeit ein Bild zu sagen.
Ja.
Schauen Sie, wir sind ein bisschen neutral, aber nur, wenn es uns passt. Ja. Und das ist eigentlich gut so.
Ja.
Obwohl jeder versteht es. Ich glaube, die Leute verstehen es schon. Für mich ist die Neutralität halt quasi die Basis, die emotionale Basis der Zweiten Republik.
Ja, aber auch irgendwo ein bisschen Duckmäusertum.
Das passt schon zusammen.
Ja, ja. Ja, stimmt schon. Sozusagen, wir nehmen alles, was uns, wir nehmen alle Vorteile, die inkludiert sind, bei neutral zu sein. Und dann sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, sagen wir, naja, wir sind neutral, wir steuern nichts bei.
Ja, aber es ist ja auch deine Neutralität nach Schweizer Vorbild, dann passt das doch.
Ja, ich glaube, Europas Schicksal wird nicht an der Neutralität Österreichs entschieden, aber die Neutralität war bisher sehr gewinnbringend. Das Hin- und Herschlingeln hat den österreichischen nationalen Interessen ganz gut gedient.
Also ich sage jetzt mal so, ich habe schon das Gefühl, dass die Neutralität auch zu einer anderen Form der Öffentlichkeit, des Lebens und so geführt hat. Also die Tatsache, dass hier, dass wir nicht, also selbst die Medien sind anders in Österreich. Sie berichten anders. Da gibt es den berühmten Oberst Reisner beim Bundesheer, internationaler Medienstar. Ja, warum? Weil er aus österreichischer Perspektive ein bisschen neutraler berichten darf über das, was passiert, als dass ein NATO-General dürfte.
Ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund, vielleicht auch einer der Gründe, aber man muss auch sagen, er hat eine sehr, sehr große militärpolitische Expertise.
Ja, natürlich, das will ich ihm nicht absprechen, aber er darf sie auch aussprechen.
Geschenkt, ja. Mhm. Da ist was dran, ja. Ja.
Ohne quasi...
Ohne gemaßregelt zu werden.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Okay, ja, das mag sein, ja. Ja, stimmt schon. Mhm.
Das heißt, wir machen einfach weiterwursteln.
Weiterwursteln, ja. Es hat uns über die Jahrhunderte viel gebracht. Warum damit aufhören?
Über die Jahrhunderte finde ich gut. Nicht nur in der Zweiten Republik, sondern eigentlich schon davor. Ja. Eigentlich schon davor. Ja. Murma, das hat richtig viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Das setzen wir auf jeden Fall fort. Das musst du mir versprechen.
Ich suche es.
Jetzt habe ich für dich noch von Satoshis Brother aus dem Bitcoin Fashion Store mein Austrian Economics T-Shirt.
Jawohl. Ja,
mit allen wichtigen Namen von den Ökonomen, auf die wir nicht hören.
Ja. Herrlich, oder? Herrlich.
Ja, zumindest hast du das T-Shirt jetzt, mit dem du kannst du dann ins Fitnesscenter gehen.
Ja, ich freue mich, muss sagen, ich freue mich sehr darüber. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir, dass du da warst. Sag uns nochmal, dein Buch über Metternich heißt wie genau?
Clemens Wenzel von Metternich oder das Gleichgewicht der Mächte.
Da geht es um genau die Dinge, über die wir jetzt sprechen, und deswegen bist du jetzt genau der, mit dem man sprechen sollte über diese Sachen.
Ja, weil sich am Ende des Tages, ich möchte nicht zu eitel sein, aber am Ende des Tages, was ich gelernt habe als Historiker, ist irgendwo, ist nichts unter der großen, weiten Sonne ist bei Menschen wirklich neu. Und dieses Balancieren von Kräften zum Beispiel, wie komplex das ist und was für eine Kunst das teilweise ist, lerne ich ja nicht von heute. Ja. Also heute habe ich ja kein gutes Beispiel dafür. Aber es gibt Meister, die das konnten und die sind in der Geschichte zu suchen.
Bist du auf sozialen Medien?
Ja, auf Twitter bin ich. Bicirovic Murmer.
Ja, wir verlinken.
Findet mich. Ja, gern. Danke vielmals.
Und ich habe erst gestern mit einem Freund von mir geredet, der Historiker ist, und der hat gesagt, das gefährlichste Zitat ist, das kann bei uns nicht passieren oder das kann nicht nochmal passieren.
Ja, ja.
Würdest du das unterschreiben? Ich glaube, wir sollten einfach offen bleiben gegenüber allen Varianten.
Völlig richtig. Und ich glaube, das einzige Gesetz in der Geschichte, das ich kenne, ist das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen. Man glaubt, man hat einen Plan, man macht etwas und aus dem Tun ergeben sich dann Konsequenzen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte.
Ich würde so weit gehen zu sagen, dass Satoshi nicht mit den Konsequenzen gerechnet hätte, die heute gekommen sind.
Nicht.
Und ich bin da eher so bei, auch beim Peter Kotosek, der sagt, vielleicht war der Satoshi einfach ein Künstler, der mal ausprobieren wollte, was passiert, wenn er so ein Ding auf die Welt losgeht.
Gut möglich. Ja. Gut möglich. Also mit dem hat er sicher nicht gerechnet.
Nein. Damit, also dass wir jetzt quasi, aber ich bin froh, dass er es gemacht hat, weil sonst würden wir jetzt nicht
da sitzen. Das stimmt, richtig, ja.
Murma, vielen Dank, bis zum nächsten
Mal. Danke dir vielmals, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.